Hallo und willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Sie haben uns ja die Informationsbroschüre zur Elternarbeit für Baden-Württemberg geschickt, die für das Schuljahr 2025/2026 gilt. Ein wichtiges Ding, gerade für Sie als frisch gewählte oder auch erfahrene Elternvertreterinnen und Elternvertreter. Unsere Aufgabe heute, wir wollen da gemeinsam mal die wichtigsten Punkte für Sie rausfiltern. Also, was sind so die Grundlagen? Welche Rollen und Rechte haben Sie? Und ganz wichtig, welche praktischen Tipps gibt diese Broschüre Ihnen mit auf den Weg? Ja, und gleich im Vorwort, das ist mir aufgefallen, da betont die Kultusministerin ja, den besten Bildungserfolg für die Kinder, den kriegen wir nur gemeinsam hin. Schule und Elternhaus, die sollen vertrauensvoll zusammenarbeiten als Erziehungsgemeinschaft. Es geht darum, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. So, packen wir mal aus, was das jetzt konkret heißt.
Genau, denn das ist ja mehr als nur so ein schöner Satz. Die Broschüre, die geht ja auch direkt auf die rechtlichen Grundlagen ein, ne? Das steht da ja drin. Das Grundgesetz sichert ja schon das natürliche Recht der Eltern auf Pflege und Erziehung.
Mhm.
Und die Landesverfassung von Baden-Württemberg, die macht das dann noch konkreter. Die verankert das Recht der Eltern, bei Erziehung und Bildung mitzubestimmen und eben auch durch gewählte Vertreter mitzuwirken.
Ah ja.
Und das Schulgesetz, Paragraph 55, das sagt dann klar, es ist Recht und Pflicht zur Mitwirkung in dieser, wie Sie sagten, Erziehungsgemeinschaft. Das gibt Ihrer Rolle als Elternvertretung schon einiges an Gewicht, muss man sagen.
Okay, bevor wir jetzt so richtig in die Gremien einsteigen, eine Frage vorab. Wer sind denn eigentlich Eltern im Sinne von diesem Gesetz? Das ist ja manchmal nicht so ganz klar. Patchwork, Familien und so weiter.
Stimmt, gute Frage. Die Broschüre klärt das aber ziemlich eindeutig. Also in der Regel sind es die Personen Sorgeberechtigten. Meistens, klar, die leiblichen Eltern oder Adoptiveltern.
Mhm.
Aber, und das ist wichtig für die Praxis, auch Pflegeeltern. Oder sogar nahe Angehörige, also Tante, Onkel, Großeltern, bei denen die Kinder dauerhaft leben, die können diese Rolle übernehmen. Das stellt halt sicher, dass es für die Schule immer Ansprechpartner gibt, egal wie die Familie aussieht.
Verstehe. Und was ist, wenn die Kinder älter werden, also vielleicht sogar volljährig sind? Ist dann Schluss mit der Mitwirkung der Eltern?
Das ist ein Punkt, der oft überrascht. Nein, nicht unbedingt. Also das kollektive Mitwirkungsrecht der Elternschaft als Ganzes, das bleibt bestehen. Auch wenn die Schülerinnen und Schüler schon 18 sind.
Ach was?
Ja, das unterstreicht halt die Bedeutung der Eltern als Partner der Schule über die ganze Schulzeit. Aber klar, wenn es um die Angelegenheiten von einem einzelnen, volljährigen Schüler geht, dann braucht es natürlich dessen Zustimmung, bevor sie als Elternvertretung da aktiv werden.
Mhm. Aber Probleme, die die ganze Klasse oder Stufe betreffen, die können natürlich weiterhin besprochen werden. Am besten anonymisiert, klar. Da geht es ja dann um das Wohl der Gemeinschaft.
Okay, verstanden. Dann kommen wir mal zum Kernstück, wie es ja auch in der Broschüre heißt, die Klassenpflegeschaft. Das klingt so nach der direktesten Ebene, oder?
Absolut. Das ist sozusagen die Basis. Hier treffen sich eben alle Eltern einer Klasse mit den Lehrkräften, die in dieser Klasse unterrichten. Das ist wirklich das Forum für den direkten Austausch.
Und was genau passiert da? Ist das nur Infoveranstaltung oder wird da auch was entschieden? Beides. Aber der Schwerpunkt liegt schon auf Austausch und Beratung. Die Aufgaben sind auch ziemlich klar definiert. Es geht darum, die Verbindung zwischen Elternhaus und Schule eng zu halten.
Mhm.
Ganz konkrete Themen sind da laut Schulgesetz zum Beispiel der Leistungsstand der Klasse insgesamt, die Kriterien für die Notengebung, also Transparenz bei der Leistungsbeurteilung. Ganz wichtig aber auch so praktische Dinge wie Hausaufgaben, Lernmittel, Klassenfahrten.
Ah, Klassenfahrten, genau, das ist ja oft ein großes Thema.
Richtig, genau. Oder Schulausflüge. Und auch die Förderung der Schüler mit Verantwortung kann da besprochen werden. Es geht halt darum, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und das Zusammenwirken zu stärken.
Wer sitzt da jetzt genau mit am Tisch und wer hat den Hut auf?
Also dabei sind alle Eltern der Schülerinnen und Schüler dieser Klasse und die Lehrkräfte, die dort unterrichten. Den Vorsitz hat der gewählte Klassenelternvertreter oder die Vertreterin.
Okay.
Und die Stellvertretung, das ist interessant, das übernimmt die Klassenlehrkraft. Das zeigt schon so ein bisschen diese Partnerschaftsidee.
Stimmt.
Man trifft sich mindestens einmal pro Halbjahr. Wichtig ist aber auch, so eine Sitzung muss auch dann einberufen werden, wenn nur ein Viertel der Eltern das will. Oder die Klassenlehrkraft, die Schulleitung oder der Elternbeiratsvorsitzende. Das gibt Flexibilität, falls mal was Dringendes anliegt.
Und wie wird man denn dann eigentlich Klassenelternvertreter? Das ist ja sicher für viele hier die erste Frage, wenn sie neu dabei sind.
Ja, also die Wahl, die findet relativ früh im Schuljahr statt, so spätestens 6 Wochen nach Unterrichtsbeginn. Ist das vorgesehen? Stimmberechtigt ist jeder anwesende Elternteil mit Sorgerecht.
Pro Kind eine Stimme?
Nein, pro Elternteil eine Stimme, egal wie viele Kinder man in der Klasse hat.
Ah, okay.
Und meistens wird offen per Handzeichen gewählt. Aber wenn auch nur ein einziger Elternteil sagt, ich möchte geheim wählen, dann muss das auch geheim gemacht werden. Das ist so eine demokratische Spielregel.
Und wer gewinnt dann? Reicht die einfache Mehrheit?
Ja, ganz einfach. Wer die meisten Stimmen hat, ist gewählt. Einfache Mehrheit genügt.
Und wenn es gleich steht?
Tja, das ist kurios. Dann entscheidet normalerweise das Los. Es sei denn, die Schule hat in ihrer Wahlordnung was anderes festgelegt. Aber Standard ist das Los.
Das Los. Okay, das ist ja wirklich formal. Und wie lange ist man denn im Amt? Ein Schuljahr?
In der Regel ja, ein Schuljahr. Die Schule kann das aber in ihrer Wahlordnung auch auf bis zu 2 Jahre verlängern.
Und wer darf gewählt werden?
Alle Eltern. Grundsätzlich ja, alle Eltern der Klasse. Es gibt nur ein paar Ausnahmen, also die Schulleitung zum Beispiel, Lehrkräfte von derselben Schule oder bestimmte Beamte der Schulaufsicht, die dürfen das Amt nicht übernehmen. Das soll halt Interessenskonflikte vermeiden.
Klar. Und was sind dann so die Hauptaufgaben, wenn man gewählt ist?
Naja, die Klassenelternvertretung, also Vertreter und Stellvertreter zusammen, die sollten schon als Team arbeiten. Sie sind automatisch Mitglied im Elternbeirat der ganzen Schule.
Mhm.
Und natürlich sind sie die erste Anlaufstelle für die Anliegen der Eltern ihrer Klasse. Der oder die Vorsitzende beruft dann die Klassenpflegschaftssitzungen ein und leitet sie. Das ist schon eine zentrale Rolle mit Verantwortung, aber eben auch mit viel Gestaltungsmöglichkeit.
Okay. Angenommen, man ist jetzt gewählt, Glückwunsch erstmal, aber wie kriegt man so einen Elternabend, also die Klassenpflegschaftssitzung, hin, dass das nicht so eine dröge Pflichtveranstaltung wird? Die Broschüre hat da ja wohl auch ein paar Tipps, oder?
Ja, und die sind echt praktisch. Also das A und O ist eine gute Vorbereitung. Man sollte sich da mit der Klassenlehrkraft abstimmen. Was sind die Themen? Wer kommt alles? Also wer wird eingeladen? Alle Eltern, die Lehrer der Klasse, vielleicht die Schulleitung oder der Elternbeiratsvorsitzende.
Ja.
Und ganz wichtig, wie kriegt man die Eltern dazu, sich auch aktiv einzubringen? Die Broschüre schlägt vor, vielleicht mal Methoden auszuprobieren, die die Kinder auch im Unterricht nutzen, um die Diskussion anzuregen.
Das ist eine gute Idee.
Und die Formalitäten, Einladung und so, muss man da was beachten?
Ja, auch da gibt's klare Vorgaben. Die Einladung muss rechtzeitig raus, also mindestens eine Woche vorher, es sei denn, die Schule hat eine längere Frist festgelegt. Datum, Uhrzeit, Ort und ganz wichtig, die Tagesordnung müssen rein. Da gibt's sogar ein Musterbeispiel in der Broschüre.
Praktisch.
Genau. Und man sollte auch an den Rahmen denken. Vielleicht eine angenehme Sitzordnung im Kreis oder Viereck statt den Reihen. Vielleicht Namensschilder am Anfang, ein paar Getränke bereitstellen. Und, was jetzt neu ist und wichtig, unter bestimmten Voraussetzungen sind jetzt auch digitale oder hybride Sitzungen möglich. Ah, das ist ja super. Das könnte ja wirklich helfen, mehr Leute zu erreichen.
Absolut. Das ist eine große Chance, denke ich auch. Vielleicht für Eltern, die sonst nicht kommen könnten.
Und während der Sitzung selbst, wie leitet man das gut?
Also als Elternvertreter leitet man die Sitzung? Die Tipps aus der Broschüre sind da. Möglichst neutral bleiben, auch wenn man eine eigene Meinung hat. Versuchen, viele Eltern zu Wort kommen zu lassen, ganz wichtig. Auf Sachlichkeit pochen, keine persönlichen Angriffe zulassen.
Mhm.
Den roten Faden behalten, vielleicht mal zusammenfassen oder Stichpunkte an die Tafel schreiben. Und die goldene Regel. Keine Diskussionen über einzelne Kinder oder deren Noten.
Genau, dafür gibt's ja die Sprechstunden.
Richtig, dafür sind die Einzelgespräche da. Es sei denn, ein Problem betrifft anonymisiert natürlich die ganze Klasse. Dann kann man das schon ansprechen.
Und wenn die Sitzung vorbei ist, einfach abhaken und gut ist.
Nein, also eine kurze Reflexion danach ist schon sinnvoll. Vielleicht kurz mit dem Stellvertreter oder der Klassenlehrkraft. Was lief gut? Was könnte man nächstes Mal anders machen? Beschlüsse sollten natürlich auch zeitnah umgesetzt werden.
Und Protokoll? Muss man das schreiben?
Ein richtig formelles Protokoll ist nicht zwingend vorgeschrieben. Aber so eine kurze Notiz mit Datum, Tagesordnungspunkten und was bei Abstimmungen rauskam, das ist oft sehr hilfreich, damit man später noch weiß, was besprochen wurde.
Die Broschüre erwähnt ja auch Schulungsangebote. Das ist sicher gut, gerade wenn man neu in der Rolle ist, oder?
Absolut. Da wird auf die gemeinnützige Elternstiftung Baden-Württemberg verwiesen. Die bieten Kurse an, zum Beispiel zur Leitung und Moderation von Sitzungen oder so eine Kurzschulung, Elternvertretung, so geht das. Die kann man sogar direkt an die Schule holen.
Das klingt nach einer guten Unterstützung.
Ja, das ist wirklich eine wertvolle Ressource, um in der Rolle sicherer zu werden.
Eine Rolle, die sicher nicht immer nur einfach ist. Konflikte gibt's ja leider auch mal. Wie geht man denn damit um, wenn Eltern mit Problemen auf einen zukommen?
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Die Broschüre gibt da auch eine ziemlich klare Linie vor. Als Elternvertretung soll man ausgleichend und vermittelnd handeln. Der allererste Schritt ist immer zu klären, geht es hier um das Problem von einem einzelnen Kind, also ein individuelles Anliegen, wo das Recht der einzelnen Eltern greift, oder betrifft die Sache die ganze Klasse oder viele Schülerinnen und Schüler? Dann wäre es ein kollektives Anliegen. Dafür gibt es übrigens auch eine ganz hilfreiche Grafik in der Broschüre.
Können Sie das vielleicht an einem Beispiel erklären? Individuell versus kollektiv?
Klar, gerne. Also, stellen Sie sich vor, eine Mutter kommt zu Ihnen und beschwert sich über eine Note ihres Kindes, die sie für ungerecht hält. Das ist ein klares, individuelles Anliegen.
Okay.
Da sind Sie als Elternvertreter erstmal nicht direkt zuständig. Die Eltern sollten zuerst das Gespräch mit der Lehrkraft suchen. Wenn die Eltern Sie aber ausdrücklich bitten, Sie zu unterstützen, dann können Sie das tun.
Ah ja?
Dann müssen Sie aber Ihre Rolle ganz klar definieren. Sind Sie nur als Beistand dabei? Sollen Sie vermitteln helfen? Wichtig ist auch, Sie können so eine Bitte auch ablehnen, wenn Sie denken, das ist nicht sinnvoll oder Sie fühlen sich überfordert.
Verstehe. Und der andere Fall? Ein Problem, das viele betrifft?
Sagen wir mal, mehrere Eltern erzählen Ihnen, unabhängig voneinander, dass die Hausaufgaben in Mathe regelmäßig viel zu lange dauern. Das betrifft ja dann viele, also ist es ein kollektives Anliegen.
Richtig.
Hier sollten Sie als Elternvertretung aktiv werden. Die Broschüre empfiehlt da auch eine Reihenfolge. Erstmal das Gespräch mit der betroffenen Fachlehrkraft suchen. Wenn das nichts bringt, dann mit der Klassenlehrkraft sprechen. Vielleicht auch mit der Abteilungsleitung oder am Ende mit der Schulleitung.
Immer mit dem Ziel einer Lösung, nehme ich an.
Genau. Ziel ist immer, eine Lösung zu finden, die für alle Seiten passt. Auch für die Lehrkräfte. Es geht ja um die Partnerschaft, das darf man nicht vergessen.
Und für solche Gespräche gibt die Broschüre sicher auch Tipps, oder? Wie führt man die am besten?
Ja, sehr konkrete sogar. Also, Termin vereinbaren, nicht so zwischen Tür und Angel. Für eine ruhige Atmosphäre sorgen, wichtig. Ich-Botschaften senden, also nicht, Sie geben immer zu viel auf, sondern eher, mir ist aufgefallen, dass oder einige Eltern haben mir berichtet, dass.
Weniger vorwurfsvoll.
Genau. Und aktiv zuhören, um den anderen auch wirklich zu verstehen. Dann gemeinsam nach Lösungen suchen und die Ergebnisse irgendwie festhalten. Und wenn man unsicher ist, immer Rücksprache mit dem Vorstand vom Elternbeirat halten. Dafür sind die ja auch da. Und auch hier für Kommunikation und Konfliktlösung bietet die Elternstiftung übrigens Seminare an.
Super. Jetzt haben wir viel über die Klassenpflegschaft gesprochen. Aber es gibt ja noch mehr Ebenen der Mitwirkung, oder?
Richtig. Die Elternarbeit hört ja nicht an der Klassenzimmertür auf. Auf der Ebene der ganzen Schule gibt es den Elternbeirat.
Ah ja.
Der setzt sich zusammen aus allen gewählten Klassenelternvertretern und ihren Stellvertretern. Und der vertritt dann die Interessen der gesamten Elternschaft der Schule gegenüber der Schulleitung und auch dem Schulträger, also der Stadt oder Gemeinde zum Beispiel.
Und wenn eine Gemeinde mehrere Schulen hat?
Dann bilden die Vorsitzenden der einzelnen Elternbeiräte dieser Schulen zusammen den Gesamtelternbeirat. Das ist dann noch eine Stufe drüber.
Okay. Und dann gibt es ja noch dieses Gremium, wo alle zusammenkommen. Lehrer, Eltern, Schüler, die Schulkonferenz?
Genau, die Schulkonferenz. Die ist ein sehr wichtiges Organ, wirklich. Da sitzen Vertreter der Schulleitung, der Lehrer, der Eltern und ab Klasse 7 auch der Schülerinnen und Schüler gemeinsam am Tisch.
Und was macht die genau?
Was da besonders ist, ist die Bandbreite der Themen. Die Schulkonferenz entscheidet über ganz grundlegende Dinge. Zum Beispiel über Schulpartnerschaften oder ob der Unterricht auf 5 oder 6 Tage verteilt wird.
Ah.
Bei vielen anderen wichtigen Sachen wie der Verwendung der Haushaltsmittel oder bei Schulversuchen muss sie angehört werden. Und bei wieder anderen Dingen wie der Schulordnung oder den Grundsätzen für Klassenfahrten, da muss sie sogar zustimmen. Also das ist wirklich ein zentrales Gremium, wo die verschiedenen Gruppen das Schulleben aktiv mitgestalten.
Und das geht sogar noch weiter, also über die einzelne Schule hinaus bis auf Landesebene.
Ja, genau. Auf Landesebene gibt es den Landeselternbeirat, kurz LEB. Der vertritt die Interessen der Eltern gegenüber dem Kultusministerium und berät das Ministerium auch.
Mhm.
Die Broschüre liefert dazu auch Infos und weist auf was Wichtiges hin. Anfang 2026 sind die nächsten Wahlen zum Landeselternbeirat. Und da gibt es einen klaren Aufruf in der Broschüre. Beteiligen Sie sich. Entweder durch eine Kandidatur oder indem Sie wählen gehen. Das ist halt die Chance, Elternsichtweisen direkt in die Bildungspolitik des Landes einzubringen.
Aber Mitwirkung ist ja nicht nur immer Gremienarbeit, oder? Das klingt manchmal so formal.
Überhaupt nicht. Und das betont die Broschüre auch sehr schön. Auf Seite 17, glaube ich, gibt es ganz viele Beispiele, wie Eltern eine Schule lebendig machen können, auch ganz ohne formales Amt.
Zum Beispiel?
Mehr gemeinsame Infobriefe von Schule und Elternbeirat, tatkräftige Hilfe bei Schulfesten oder Projekttagen, Eltern, die als Experten mal ihren Beruf im Unterricht vorstellen, Diskussionsabende zu Erziehungsthemen, Unterstützung von Schulpartnerschaften. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen und Schule als gemeinsamen Lern- und Lebensort zu gestalten.
Und eine Form wird ja oft besonders hervorgehoben, die Fördervereine.
Ja, die Schulfördervereine, die sind wirklich oft stille Helden im Hintergrund. Die leisten unglaublich viel. Sie unterstützen Schülerinnen und Schüler finanziell, sei es bei Klassenfahrten, Lernmitteln oder Projekten, gerade wenn Familien es nicht so dicke haben.
Mhm.
Sie engagieren sich in der Ganztagsbetreuung, bringen sich in die Schulentwicklung ein oder betreiben manchmal sogar die Mensa. Die sind ein ganz wichtiger Kitt für die Schulgemeinschaft. Und auch da gibt's Unterstützung. Der Landesverband der Schul- und Kita-Fördervereine, der LSVB, der hilft bei der Gründung und der Arbeit solcher Vereine.
Am Ende ist die Broschüre ja dann auch so eine Art gelbe Seiten für Elternvertreter, habe ich das Gefühl.
Genau, das kann man so sagen. Sie ist auch ein praktisches Nachschlagewerk. Sie listet die wichtigen Adressen auf. Vom Kultusministerium über das Institut für Bildungsanalysen, das IBBW, das ist quasi die Datenzentrale für Bildung, bis zum Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, ZSL, das sich um Fortbildung und Schulentwicklung kümmert.
Und die Behörden vor Ort?
Ja, die Kontaktdaten der Schulbehörden sind auch drin. Also die Regierungspräsidien als obere Schulaufsicht, oft zuständig für Grundsatzfragen, und die staatlichen Schulämter als untere Schulaufsicht. Das sind so die direkteren Ansprechpartner im Schulalltag.
Und gibt's noch weitere Hilfsangebote, die da drin stehen?
Ja, was sehr nützlich ist, die Liste der schulpsychologischen Beratungsstellen für jeden Stadt- und Landkreis. Das sind wichtige Anlaufstellen, wenn es mal größere Sorgen gibt. Und natürlich die Kontaktdaten der Organisationen, die wir schon hatten. Die Elternstiftung für Schulungen, der LSZV für Fördervereine und der Landeselternbeirat.
Okay.
Und ein letzter wichtiger Hinweis aus der Broschüre noch. Wenn es mal rechtliche Fragen zur Elternvertretungsarbeit gibt, die Sie vor Ort nicht klären können, dann können Sie sich als gewählte Vertreter auch direkt an das zuständige Regierungspräsidium wenden. Die helfen da weiter.
Puh, das war jetzt wirklich ein Ritt durch die Welt der Elternarbeit, wie sie diese Informationsbroschüre für Baden-Württemberg darstellt. Was für mich ganz klar wird, Elternmitwirkung ist hier nicht nur ein Recht, sondern wird wirklich als wichtiger, ja notwendiger Teil von Schule gesehen, eben als Teil dieser Erziehungsgemeinschaft. Es gibt wirklich viele Wege, sich einzubringen, von der Klasse bis hoch zur Landesebene, und es gibt auch Unterstützung dafür. Also, was nehmen Sie jetzt aus all dem mit, was wir besprochen haben?
Ja, was mir da besonders auffällt, ist wirklich diese durchgehende Betonung der Partnerschaft und der gemeinsamen Verantwortung. Die Broschüre liefert natürlich die Strukturen und die Regeln, aber die müssen ja mit Leben gefüllt werden. Und das passiert eben durch Engagement und Dialog vor Ort.
Mhm.
Und das wirft vielleicht eine Frage auf, die über das reine Regelwissen hinausgeht, über die Sie ja vielleicht mal nachdenken möchten. Neben all den formalen Wegen, die wir jetzt besprochen haben, was wäre denn eine kleine, vielleicht ganz informelle Geste oder ein kurzes Gespräch im Alltag, das die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule an Ihrer ganz konkreten Schule am meisten stärken könnte?
Das ist eine gute Frage.
Oder, um noch einen anderen Faden aus der Broschüre aufzugreifen, wie könnte man diese neue Möglichkeit für digitale oder hybride Sitzungen wirklich so nutzen, dass Hürden abgebaut werden? Und vielleicht noch mehr Eltern für die Mitwirkung gewonnen werden. Wie kann man da die Basis verbreitern? Das sind, glaube ich, so Aspekte, die zeigen, dass Elternarbeit weit mehr ist als nur das Anwenden von Paragraphen. Es geht um gelebte Partnerschaft.